ersten Worte in Freiheit. Impfrebell Alexander Bittner im auf1 Exklusivinterview. Maske trifft Weidel. So irre reagieren die Systemmedien. Und neuer Cum-Ex-Skandal? Will die Bundesregierung brisante Mails von Olaf Scholz verschwinden lassen? Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf1. Vier lange Monate verbrachte Oberfeldwebel Alexander Bittner hinter Gittern. Der Bundeswehrsoldat wurde eingekerkert, weil er den Corona-Impfbefehl der Armee verweigert hatte. Auch eine Geldstrafe bezahlte er nicht, denn das wäre ein Schuldeingeständnis gewesen, sagte Bittner. Heute Morgen konnte der Vater dreier Kinder seine Frau endlich wieder in die Arme schließen. auf1 war bei den bewegenden Momenten dabei und konnte als erster Fernsehsender mit Alexander Bittner sprechen.
Ganz frei fühle ich mich noch nicht, weil man weiß ja nicht, was der Staat sich noch ausdenken könnte. Disziplinarverfahren erwarte ich nicht nur, es läuft ja auch schon eins, schon die ganze Zeit. Bloß das Truppendienstgericht wartet meistens gerne ab, was passiert denn erstmal zivil. Und zivil hat sich das ja mit dem Gefängnis hingezogen. Ich weiß nicht, irgendwann, also ich weiß ziemlich, was mich erwartet von einem anderen Kameraden, der hier 10 Meter neben mir steht. Ich war ja bei ihm, beim Truppendienstgericht. War ein langer Showprozess und am Ende hat es geheißen, sofortige Entfernung aus dem Dienst. Und genau das erwartet mich auch.
Welche Repressalien und Schikanen haben Sie sonst erfahren? Es heißt, dass Ihre Konten gekündigt wurden. Können Sie dazu Stellung beziehen?
Ja, also ganz zufällig am 16. September, wo ich verhaftet wurde, genau an dem Tag ging auch ein Schreiben raus von der DKB, also Deutsche Kreditbank Berlin. Einfach Kontokündigung, ganz normale Kontokündigung, nichts Besonderes. Die Bank darf jedem Kunden das Konto kündigen und 2,5 Monate später hatte ich kein Konto mehr. Da ich dann im Hafturlaub war, weil mein Schwiegervater gestorben ist, konnte ich die Sache ja noch gerade ziehen, indem ich die ganzen Lastschriften und alles auf anderes Konto umgezogen habe. Aber normalerweise hast du ja die Möglichkeit nicht als Gefangener. Und dann sitzt du da und keine Ahnung. Wenn es dumm läuft, hast du irgendwie einen negativen Schufa-Eintrag, weil irgendwas nicht bezahlt worden ist.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Ja, ich wünsche mir eine Rehabilitierung, was die ganzen Soldaten betrifft. Also ich bin ja noch ganz glimpflich davongekommen, sage ich mal. Aber es gibt Soldaten, die sind Bürgergeldempfänger mittlerweile und können gar nichts mehr sich leisten. Also ich wünsche mir, dass wenigstens, dass dieses Unrecht irgendwann mal wieder gerade gebogen wird.
Das vollständige Gespräch mit Alexander Bittner finden Sie unter www.auf1.tv. Das heutige Interview von Elon Musk und Alice Weidel auf der Plattform X sorgte bereits im Vorfeld für Hysterie bei Systempolitik und Medien. So hat die Europäische Union angekündigt, das Gespräch mit nicht weniger als 150 Beamten überwachen zu wollen. Offenbar befürchtet man, dass die Reichweite des Livestreams künstlich verstärkt wird. Die linke Tageszeitung Taz spekuliert, ob die Gesprächsrunde womöglich eine illegale ausländische Wahlkampfspende zugunsten der AfD darstellt. Die der Linkspartei nahestehende Zeitung Neues Deutschland schwingt direkt den Nazi-Hammer. Wörtlich heißt es, Musk nutzt seine digitale Macht, um dem Faschismus den Weg zu ebnen. Der einstmals bürgerliche Fokus dagegen konzentriert seine Angriffe auf die AfD-Vorsitzende, von der er sich lediglich, Zitat, Pöbelei erwarte. Der Grünen-Politiker Konstantin von Notz hat dagegen einen ganz eigenen Vorschlag, um das Problem der freien Rede zu lösen. Seiner Ansicht nach brauche es öffentlich-rechtliche Social-Media-Plattformen. Finanziert werden sollen diese aus dem Rundfunkbeitrag. Nach einem ersten Gespräch zwischen den beiden Parteiobmännern Herbert Kickl, FPÖ, und Christian Stocker von der ÖVP am Mittwoch soll es bereits morgen Freitag zu ersten inhaltlichen Verhandlungen kommen. Das Verhandlungsteam der FPÖ besteht aus insgesamt 6 Personen, die mehrheitlich als enge Kickl-Vertraute gelten und dessen inhaltliche Linie auch konsequent vertreten dürften. Einige davon werden bereits für etwaige Ministerposten gehandelt und sind für Auf-1-Zuseher keine Unbekannten.
Wer wird die FPÖ-Regierung an der Seite Herbert Kickls anführen? Auf-1 hat im Archiv nachgesehen und die besten Aussagen von möglichen FPÖ-Ministern zusammengestellt. Diese Personen sind den Auf-1-Zusehern keine Unbekannten. Die Anwältin Susanne Fürst wird als mögliche Justizministerin gehandelt. Sie äußerte sich bei Auf1 entsprechend klar zum Thema Massenmigration.
Für mich sind der Schutz der Grenzen und die Zurückweisung illegal Einwanderer eine Selbstverständlichkeit.
Generalsekretär Christian Hafenecker könnte Clubobmann im Parlament oder Verkehrsminister werden. Was etwa hinter dem Krieg der Grünen gegen das Auto steht, dazu erklärte er gegenüber Auf1.
Wenn man die Grünen kennt, weiß man, dass alles, was die machen, auch von Ideologie getrieben ist, dass da schon noch ein anderer Grund dahinter steht, hinter der netten Verpackung für die Ökomarxisten. Ich glaube, das ist schlicht und ergreifend um Dinge wie Freiheitsentzug geben.
Ein weiterer aussichtsreicher Kandidat für den Clubobmann oder einen Ministerposten ist der 2. Generalsekretär Michael Schnedlitz. Aus heutiger Sicht geradezu prophetisch äußerte er sich im Vorfeld der Landtagswahl in der Steiermark.
Und ich habe gesagt, man kann Herbert Kickl verzögern, aber stoppen kann man Herbert Kickl nicht. Der Volkskanzler wird kommen, auch wenn es ein bisschen länger dauert. Und wir werden Tag und Nacht daran arbeiten, dass es den Menschen wieder besser geht. In Richtung 5 gute Jahre und damit der Wille der Menschen dann auch unterm Strich wirklich geschehe.
Ebenfalls aussichtsreiche Kandidaten für wichtige Ämter sind Dagmar Belakovic, die derzeitige Gesundheitssprecherin, der niederösterreichische FPÖ-Clubobmann Reinhard Teufel, er begleitete Parteichef Herbert Kickl am Montag in die Hofburg, und auch der langjährige Clubdirektor Norbert Nemeth, der schon 2017 die türkisblaue Regierung mitverhandelt hat.
Angesichts des klaren Kurses von Herbert Kickl und seiner Mannschaft mag es nicht verwundern, dass die deutschen Systempolitiker, allen voran Bundeskanzler Olaf Scholz, mit Schrecken auf die Regierungsbildung in Österreich blicken und sich auch schon entsprechend geäußert haben. Doch wie denken eigentlich die Deutschen selbst über einen möglichen Volkskanzler Herbert Kickl? Auf1 hat in Berlin nachgefragt.
Jede Bevölkerung wählt ihre Regierung. So einfach ist es. Mehr nicht. Da haben wir nichts drüber mitzureden. Das ist halt so.
Die FPÖ hatte ja die Wahl gewonnen. Und deswegen sollte auch der Wählerwelle respektiert werden, denke ich.
Können Sie die Hysterie hierzulande von den Politikern verstehen, dass Sie Herrn Kickl als Faschist und so abstempeln?
Das war bei der USA-Wahl genauso. Immer wenn irgendwas in dem beschränkten Rahmen unserer Politiker nicht passt, schreien sie rum. Mehr ist das nicht.
Das Volk hat so bestimmt und dann, so müsste es hier auch sein. Nicht so gut.
Mir gefällt nicht dieser Rechtsdruck da.
Und wer Kickl Scheiße baut, wird abgewählt. Fertig. Dann passen die Österreicher schon auf. Wegen so ein paar Leute ist doch die Demokratie nicht gefährdet.
Er wurde ja demokratisch gewählt. Also die Mehrheit wollte ja anscheinend den Herrn Kickl.
Wissen Sie, mit diesem Demokratischen bin ich da sehr vorsichtig.
Sind Sie die Sache undemokratisch?
Nein, das Verfahren ist demokratisch. Das ist ja ein anderes Problem. Aber die Leute, Hitler ist auch auf demokratischem Weg zur Macht gekommen.
Können Sie die Hysterie hierzulande nachvollziehen?
Nee, ich denke auch, dass das die Entscheidung der Österreicher ist, was sie machen und für wen sie wählen. Da sollten sich auch keine anderen Länder einmischen, denke ich. Und ich finde, es ist komplett richtig, was in Österreich passiert ist.
Der Freispruch eines 17-jährigen Syrers, der in Wien ein 12-jähriges Mädchen vergewaltigt haben soll, sorgt über die Grenzen Österreichs hinweg für Empörung und Entsetzen. Auf1 hat recherchiert und ist dabei auf weitere skandalöse Urteile der verantwortlichen Richterin gestoßen. So kam im Jahr 2019 ein 17-jähriger Türke, der in einem Stiegenhaus in Wien ein 15-jähriges Mädchen beinahe vergewaltigt hatte, mit einer Bewährungsstrafe und einer Sexualtherapie davon. Die beabsichtigte Vergewaltigung wurde damals nur durch das Eingreifen eines Passanten verhindert. Eine dreiköpfige Migrantenbande, die im März letzten Jahres wegen schweren Raubs angeklagt war, wurde ebenso zu äußerst geringen bedingten Haftstrafen verurteilt, obwohl das mögliche Strafmaß bei mehr als 7 Jahren Haft gelegen hätte. Und im Jahr 2015 verurteilte die Richterin einen 71-jährigen Mann, der sich über Jahre hinweg an der minderjährigen Enkelin seiner Lebensgefährtin vergangen hatte, lediglich zu 1 Jahr Haft auf Bewährung sowie einer Geldstrafe. Das milde Strafmaß begründete sie laut Medienberichten folgendermaßen. Der Angeklagte habe mit seinem, Zitat, reumütigen Geständnis gezeigt, wie sehr ihm das Leid tut und dass er wirklich mit dem Opfer mitfühlt. Diese Meldung schockiert Millionen Briten. Die regierende Labour-Partei lehnt es ab, den Skandal um 1000-fachen Kindesmissbrauch in Großbritannien aufzuklären. Die Abgeordneten stimmten am Mittwoch gegen einen entsprechenden Antrag der Konservativen. Auch Grüne und mehrere muslimische Abgeordnete votierten gegen die Forderung, das Martyrium der mindestens 1400 Opfer zu untersuchen. Um die Jahrtausendwende hatten in mehreren englischen Städten großteils pakistanische Banden Kinder sexuell ausgebeutet. Die Behörden duldeten die Verbrechen praktisch, wie es heißt, aus Angst vor dem Vorwurf des Rassismus angesichts der überwiegend muslimischen Täter. Der heutige Premierminister und Labour-Vorsitzende Keir Starmer war damals Chef der zuständigen Anklagebehörde. Der Fall war durch mehrere Postings von Ex-Eigentümer Elon Musk erneut in die Schlagzeilen geraten. In der sogenannten Cum-Ex-Affäre bahnt sich möglicherweise ein neuer Skandal an. Denn das Bundesfinanzministerium will nicht ausschließen, dass E-Mails des früheren Ressortchefs und heutigen Bundeskanzlers Olaf Scholz im Zusammenhang mit kriminellen Finanzgeschäften noch vor Ende seiner Amtszeit gelöscht werden. Das geht indirekt aus einer Antwort der Behörde gegenüber auf 1 hervor. Wörtlich heißt es: Die rechtliche Prüfung bezüglich einer Löschung nach Ende dieser Legislaturperiode ist noch nicht abgeschlossen. Scholz wird mit Blick auf seine Zeit als Hamburger Bürgermeister immer wieder in Zusammenhang mit illegalen Cum-Ex-Geschäften genannt. Dabei geht es auch um Treffen zwischen dem SPD-Politiker und Vertretern der Privatbank Warburg. Der heutige Kanzler gibt an, sich an die Gespräche nicht erinnern zu können. Den Grünen in Deutschland droht jetzt ein Bußgeld wegen ihres Spitzenkandidaten Robert Habeck. Weshalb erfahren Sie in unserem heutigen Meldungstelegramm.
Der Präsident der Bundesnetzagentur Klaus Müller hat die Plattform Facebook mit Sanktionen bedroht. Am Mittwochmorgen schrieb der frühere Grünpolitiker auf X wörtlich: Die Zusammenarbeit von sehr großen Online-Plattformen mit Faktencheck-Organisationen ist zwar nicht zwingend vorgeschrieben, allerdings sinkt ihr Sanktionsrisiko. Hintergrund der Drohung ist die Ankündigung von Meta-Chef Mark Zuckerberg, in Zukunft auf sogenannte Faktenchecks zu verzichten. In Deutschland vertraut mit rund 22% nur noch ein Fünftel der Bürger der Bundesregierung. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa. Im Jahr 2020 lag dieser Wert noch bei 63%. In den Deutschen Bundestag setzen nur noch 34% der Befragten ihr Vertrauen. Den größten Vertrauensverlust muss der Bundeskanzler hinnehmen. Dort sind die Zustimmungswerte von 75% im Jahr 2020 auf nunmehr ebenfalls 22% gefallen. Der zukünftige US-Präsident Donald Trump fordert von den NATO-Mitgliedstaaten eine deutliche Erhöhung ihrer Rüstungsausgaben. Bei einer Pressekonferenz in seinem Anwesen Mar-a-Lago verlangte er, dass in Zukunft 5 statt bisher 2% des Bruttoinlandsproduktes in die Verteidigung investiert werden sollen. Trump sagte wörtlich: Sie können es sich alle leisten. Am Dienstagabend haben hunderte Linksextreme in Paris den Tod des französischen Politikers Jean-Marie Le Pen gefeiert. Videoaufnahmen des Senders BFM TV zeigen, wie Menschen Feuerwerk zünden und auf den Tod des bekannten Patrioten anstoßen. Kritik an dem Verhalten kam von Frankreichs Innenminister Bruno Radeljot. Auf X schrieb er, nichts, absolut nichts rechtfertigt es, dass man auf eine Leiche tanzt. Den deutschen Grünen droht nach einer umstrittenen Werbeaktion nun ein Bußgeld. Ein entsprechendes Verfahren wurde nach eigenen Angaben durch die Stadt München eingeleitet. Konkret geht es um die metergroße Projektion von Robert Habeck auf das denkmalgeschützte Siegestor. Die Aktion wurde von der Partei nicht mit den zuständigen Behörden abgesprochen. Dennoch haben die Grünen bereits die Fortsetzung der Aktion in weiteren Städten angekündigt.
Das für Medikamentensicherheit in Deutschland zuständige Paul-Ehrlich-Institut verteidigt die umstrittene RSV-Injektionen für ältere Menschen. Demnach haben die mRNA-Spritzen für Personen ab 60 Jahren ein vollständiges Zulassungsverfahren durchlaufen, sagte eine Sprecherin gegenüber auf 1. Damit sei, Zitat, das positive Verhältnis von Nutzen und Risiko bestätigt. Zuvor waren in den USA klinische Studien zur RSV-Injektion für Kinder wegen massiver Sicherheitsbedenken gestoppt worden. Ob entsprechende Sicherheitsbedenken bei der Genspritze für Personen ab 60 erst im Nachhinein auftreten, wird sich zeigen. Denn laut Ärzten wie Professor Andreas Sönigsen oder Dr. Hannes Strasser dürfe es eigentlich keine Unterschiede zwischen den verschiedenen Altersgruppen geben. Demnach stellen mRNA-Injektionen generell ein großes Gesundheitsrisiko dar. Die Generalbundesanwaltschaft weigert sich, die Schilderungen einer absichtlich brutalen Festnahme im Fall des vermeintlichen sächsischen Separatisten Kurt Hetasch zu kommentieren. Gegenüber auf 1 sagte eine Sprecherin der Ermittlungsbehörde, dass, Zitat, wir uns zu Einträgen im Internet oder auf sozialen Foren nicht äußern. Hetasch hatte in seinem online geführten Hafttagebuch unter anderem ausgeführt, dass die Polizisten versucht hätten, beinahe tödliche Schüsse auf ihn zu verschleiern. Gegenüber dem Krankenhauspersonal sei behauptet worden, er wäre auf einen Stock gefallen und habe sich so den Kiefer verletzt. Zum Ende seiner Amtszeit hat Joe Biden noch einmal mit einem seiner zahlreichen Gedächtnisaussetzer auf sich aufmerksam gemacht. Als er bei einem Besuch in Kalifornien die Geburt seines ersten Urenkels verkünden wollte, war sich der scheidende US-Präsident plötzlich nicht mehr über das Geschlecht des Kindes sicher. Er erklärte seinen Familienzuwachs zunächst zu einem Mädchen, bevor er sich kurz darauf korrigierte. Vielleicht hat sich aber auch nur der von beiden massiv geförderte Transwahn bemerkbar gemacht. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.